Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, der Spitzenkandidat des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Berlin, Oliver Runert. Nach vielen Jahren als Kommunalpolitiker in seiner westfälischen Heimat Arnsberg setzt er nun an zum Sprung in den Deutschen Bundestag als Quereinsteiger. Warm gelaufen hat er sich auf Fußballplätzen. Er ist ehrenamtlicher Schiedsrichter, besitzt eine B-Lizenz für Trainer und war zuletzt Geschäftsführer Profifußball und Leiter der Lizenzspielerabteilung beim 1. FC Union Berlin. Und seit dem 1. Januar ruht sein laufender Vertrag bei den Eisernen. Schönen guten Abend, Herr Runert.
Schönen guten Abend, Herr Biebrecht.
Was sind eigentlich die Parallelen zwischen Profifußball und Politik?
Na, es geht um Menschen. Am Ende geht es um Menschen. Und ich sag mal, das ist im Profifußball nicht anders als in der Politik auch. Und die Dinge, die man macht, ist in einem Umfeld, wo würde ich es sagen, das in beiden Bereichen sehr aufgeregt ist.
Darüber ist auch der Abstieg schnell möglich, relativ schnell. Man kann sehr viel Eigentore schießen und man muss aufpassen, dass man im richtigen Team ist, oder?
Da haben Sie recht. Das mit dem eigenen Team ist ja so, dass man manches Mal vielleicht dann auch überlegt, ist man noch im richtigen eigenen Team? Und auch das andere, was Sie gesagt haben, ist durchaus vergleichbar.
Bleiben wir mal ganz kurz beim Profifußball. Bayern München gibt 100 Millionen für jemanden wie Harry Kane aus. Der bekommt 25 Millionen Euro dafür, dass er einem Ball hinterher rennt. Eine Krankenschwester im gleichen Jahr bekommt 0,1%. Das sind 25.000 Euro. Ist das sozial gerecht?
Nee, das ist natürlich nicht sozial gerecht. Es ist allerdings so, dass man durchaus, glaube ich, den Ansatz, den Sie gerade nehmen, deshalb nehmen kann, was Sie sagen, dass es nicht gerecht ist. Die Abstände sind nicht gerecht, was aber viel entscheidender ist. Ich glaube, darüber bewegt man sich auch. Ich glaube, jeder kann damit leben, dass es unterschiedliche Gehälter gibt, dass es unterschiedliche, ja auch kurze Karrieren gibt, Filmbusiness, Sportbusiness. Ich glaube, damit haben die Leute weniger Probleme als damit, dass sie wenig Einkommen für einen guten Job haben. Und ich glaube, das ist etwas, was entscheidender für die Menschen ist.
Und das wenige Einkommen ist ein Thema, unter anderem auch in Ihrem Programm. Gehen wir mal das Wahlprogramm in Stichworten durch, Stichwort Wohnraum. Da geht das Bündnis Sarah Wagenknecht wirklich sehr weit. Ich zitiere mal kurz. In allen Regionen, in denen es nicht mehr möglich ist, sich mit einem normalen Einkommen adäquaten Wohnraum zu leisten, wollen wir die Mieten bis zum Ende des Jahrzehnts einfrieren. Kosten für Sanierungen aber, heißt es, haben die Mieter zu tragen. Da schließen sich doch einige Fragen an. Was ist beispielsweise normales Einkommen? Was ist adäquater Wohnraum? Woran bemisst sich das? Und energetische Sanierung sollen die Mieter auch tragen.
Also zunächst mal ist es so, und ich glaube, das ist das Allerentscheidendste. Warum dieser Mietpreisdeckel und warum will man das? Es geht um die derzeitige Situation, nicht nur um den Wohnraummangel, den wir haben, sondern es geht auch um bestehende Mietverträge, die dort sind. Und für viele Menschen ist es so, dass durch die Mieterhöhungen sie automatisch immer wieder in die Situation kommen, nicht zu wissen, wie viel geben sie im nächsten Jahr für ihre Mieten aus, wie steigen die Mieten und verliere ich meinen Wohnraum. Das ist neben dem Wohnraummangel ein weiteres sehr, sehr großes soziales Problem. Und ich glaube, das ist der Hintergrund zu sagen, wir frieren diese Mieten bis Ende des Jahrzehnts zunächst einmal ein.
Aber trotzdem erfordert das enorm viel Bürokratie, und zwar unabhängig von Entwicklungen, wie in den nächsten Jahren politisch beispielsweise das Marktwirtschaft entsteht. Also der Mietenmarkt ist explodiert durch Russland unter anderem, weil wir Energieprobleme haben. Das ist auch ein Teil, dass wir nicht mehr weiter bauen können. Also an einer Stelle zu sagen, da regeln wir es und das machen wir mit maximalem Bürokratieaufwand und dann kriegen wir alles geregelt?
Ich glaube, das ist weniger das Problem, dass wir einen Krieg in Russland haben. Da haben Sie sicherlich recht, was Energiekosten, was all diese, was Bauen insgesamt kostet. Selbstverständlich ist das dadurch natürlich explodiert. Aber wir müssen ja schon ehrlich sein. Wir wissen seit vielen Jahrzehnten, was auf uns zukommt. Wir haben ein Riesendefizit im Bereich Bauen insgesamt. Es sind viele neue Wohnungen versprochen worden. Davon ist vieles nicht gehalten. Und wir haben jetzt eine Situation, dass sozialer Wohnraum, soziales Bauen fehlt und dass insgesamt vor allem natürlich auch in den Städten entsprechend adäquater Wohnraum insgesamt fehlt. Und ich glaube, ein Wort noch dazu. Ich glaube, das Allerentscheidendste ist jetzt zu schauen, was können wir in der Zukunft ändern. Und das Allererste, was wir ändern können, ist tatsächlich etwas zu machen, was den Bürgerinnen und Bürgern sofort hilft. Und das ist zu sagen, es gibt bis zum Ende dieses Jahrzehnts keine Mieterhöhung.
Zwei Seiten einer Medaille. Bürger auf der einen Seite, Investoren auf der anderen Seite. Denen nehmen sie alles weg. Die müssen dann am Markt irgendwie klarkommen. Jetzt schon vielen Investitionen.
Na, das sehe ich in dem Fall auch tatsächlich ein bisschen gespalten. Wir müssen versuchen, Bauen zu ermöglichen. Wir müssen selbstverständlich Wohnraum schaffen und wir müssen Aufträge vergeben. Und ich glaube, dass es eher eine Investition ist, zu sagen, wir wollen jetzt jedes Jahr bis zu 400, 500, eigentlich müssten wir noch mehr Wohnraum schaffen, 1000 Wohnungen schaffen und wir müssten noch viel mehr schaffen. Das heißt, wir müssen in großem Maße vor allem sozialen Wohnraum schaffen und bauen. Deswegen glaube ich, es käme zu vielen Investitionen und das ist auch ein Ziel, was wir verfolgen. Und der zweite Punkt ist der, dass wir in den letzten Jahren bei allem Respekt in vielen Bereichen exorbitant die Mieten erhöht haben bereits. Und das sind Sachen, wo ich auch, glaube ich, von Mitnahmeeffekten spreche, die dann einfach jetzt auch mal zum Ruhen kämen.
Bleiben wir beim Geld, bleiben wir mal ganz kurz bei der Rente. Da wollen Sie eine Rentenreform nach österreichischem Vorbild. Was heißt das?
Na, wir sagen, so wie es in Österreich ist, finden wir es sehr positiv. In Österreich ist es so, dass in die Rentenkassen alle einzahlen. Und das ist natürlich etwas, wo man sich ausrechnen kann, dass es dementsprechend eine andere Rentenmöglichkeit, ein anderes Rentenvolumen gibt als in Deutschland. Und wir haben hier in Deutschland die Situation, dass wir eben in die Rentenkassen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen, aber eben Beamte, ja, Selbstständige, eben nicht mehr in die Rentenkasse.
Aber die Österreicher zahlen über Jahrzehnte hin 4% mehr ein pro Jahr jeweils und kommen damit auf 500 bis 800 Euro mehr Rente, müssen die aber auch wiederum voll versteuern. Wo ist der Vorteil?
Naja, also zunächst einmal geht es darum, dass die Rente, ja, Sie haben recht, es ist sicherlich ein höheres Einzahlvolumen auch entsprechend dabei. Aber noch einmal, wir haben natürlich eine Situation und eine Volkswirtschaft, wo wir davon reden, dass wir roundabout 30, 40 Millionen, über 40 Millionen teilweise in die Rentenkassen einzahlen könnten, Menschen, die einzahlen könnten, aber die das in der Wahrheit nicht tun. Und das ist bei uns nichts anderes. Wir zahlen auch über Jahre hin ein. Und wenn Sie sagen, die Versteuerung, dann wissen Sie ja, dass wir zum Beispiel auch sagen, es gibt bei uns den Deckel für Renten, dass wir sagen, Renten bis 2000 Euro werden eben steuerfrei gestellt. Und es geht nicht darum, und das ist für mich immer das Wesentlichste, man sagt immer, die Rente ist sicher und wir garantieren die Rente. Es geht nicht darum, eine Rente zu haben, sondern es geht darum, eine auskömmliche Rente zu haben. Die Menschen müssen mit ihrer Rente klarkommen.
Rechnen wir wahrscheinlich heute alles nicht nochmal in Ruhe durch. Machen wir einfach mal weiter mit dem Stichwort Zuwanderung und Migration. Da spricht das BSW beim Thema Migration sich für eine kontrollierte Einwanderung aus. Wie geht das?
Naja, ich glaube, der Begriff kontrollierte Einreise oder kontrollierte Migration heißt nichts anderes, als irreguläre Migration zunächst einmal zu beenden. Wir wissen, wir brauchen Migration. Und Migration ist für uns im Arbeitsmarkt insgesamt aufgrund unseres demografischen Wandels notwendig, unverzichtbar. Wir brauchen Arbeitskräfte und wir brauchen Zuwanderung und wir brauchen das auch in einem gewissen Maße. Und dieses ist für mich der entscheidende Punkt. Das heißt, wir haben viele Beispiele, viele Länder. Sehen Sie Kanada, sehen Sie, wo Kontingente gegeben werden, wo man halt auch schaut, wer kommt zu uns, welche Fachkräfte kommen auch tatsächlich zu uns und wen kann man halt im Grunde genommen wunderbar auch in unser System integrieren. Und uns geht es darum, zweierlei Dinge zu tun. Zum einen ganz wesentlich, ja, Paragraph 16, ja, ist unantastbar. Das heißt, alle Menschen, die vor Asylrecht. Krieg, genau das Asylrecht, die vor Krieg fliehen, sind hier selbstverständlich herzlich willkommen. Und uns geht es um der zweiten Thematik darum, zu schauen, dass die Menschen, die kommen, auch wirklich ins System integriert werden können und selbstverständlich auch müssen.
Da würde man aus der Seite Sicht der demokratischen Mitte sagen, und dafür sind Ihnen auch alle Mittel recht, unter anderem letzten Freitag haben 7 von 10 Abgeordneten im Deutschen Bundestag ja dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz, das Friedrich Merz vorgelegt hat, zugestimmt. Das heißt, die ganze Debatte um Brandmauer, die ist Ihnen eigentlich mehr oder weniger einerlei und die Tuchfühlung mit der AfD schert Sie nicht?
Was mich schert, ist tatsächlich Probleme zu lösen. Und wir haben einem Antrag, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der CDU-CSU zugestimmt. Und am Ende wird man dann dafür kritisiert, dass wir jetzt sagen, wir stimmen einem Antrag, der übrigens von vornherein auch unser eigenes Programm widerspiegelt zu, wo wir sagen, wir wollen tatsächlich die Probleme lösen, die vor allem in den Kommunen, die überall wirklich sichtbar sind, in den Schulen, ja, die in jedem Bereich uns jeden Tag im Grunde genommen auch über den Weg laufen. Und ich bin aus der Kommunalpolitik, ich kann Ihnen sagen, wir haben diese Probleme elementar, dass wir nicht mehr wissen, wir haben keinen Wohnraum, wir können die Menschen nicht mehr integrieren, wir können keinen Sprachunterricht mehr garantieren. Und das macht Integration unmöglich.
Und das macht es auch, egal ob man eine Brandmauer mal errichten wollte, um die demokratische Mitte zu stabilisieren und die Reaktionären bis Rechtsradikalen bis hin zu verfassungsfeindlichen Kräften draußen zu halten. Das ist Ihnen egal?
Nein, das ist mir nicht egal. Mir ist egal, in Anführungszeichen egal, tatsächlich zu sagen, wenn dieser Antrag von CDU, CSU kommt, ist es mir zunächst mal egal, ob dann irgendwo auch welche mitstimmen, die wir nicht wollen. Es geht um elementare Dinge, um ein Gesetz zu verabschieden, das aus der Wahrnehmung des BSW Verbesserungen für die Menschen in Deutschland bringt. Und das ist mir zentral wesentlich. Und ich will eins zu der Brandmauer sagen. Wenn es um elementarste Dinge ginge, eine Änderung des Grundgesetzes, wo eine Zweidrittelmehrheit oder sonstige Dinge notwendig sind, alles, was unser Grundrecht, unser Grundgesetz attackieren würde. Da halte ich eine Brandmauer für total notwendig.
Auch beispielsweise, was Abschiebehaft und in großer Verlängerung angeht. Denn wenn man tatsächlich als Antragsteller ohne Antrag ins Land kommen will, keinen hat, hat man auch keine Chance, einen zu stellen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Heißt im Unergebnis, dass man eigentlich die Abschiebehaft verlängern müsse. Ist Ihnen das recht?
Also wir haben ja den Vorschlag gemacht, dass wir entsprechend, bevor die Menschen in die EU kommen, in den Außenstaaten bzw. in den Drittstaaten bereits darüber entscheiden. Und sie haben ja jetzt schon eine Abschiebehaft, wie Sie wissen, die möglich ist. Von daher halte ich das jetzt natürlich für sehr spezifisch. Nein, ich möchte immer nach möglichst hohen humanitären Maßstäben verfahren. Und das ist mir auch zentral wesentlich. Und ich würde auch nie, und was Sie es gerade ansprechen, das, was von einer, zum Beispiel, Sie sprechen es ja gerade an, von einer Partei wie der AfD geführt, solche Worte wie Remigration, solche Sachen in den Mund nehmen. Darum geht es uns nicht. Und das ist uns auch nicht wesentlich und nicht wichtig. Es geht aber darum, dass wir eines nicht tun. Wir dürfen zentrale Themen, die wichtig für Lösungen sind in diesem Land, die dürfen wir nicht unter den Tisch kehren.
Nicht unter den Tisch gekehrt werden kann mit Sicherheit nicht das Thema Krieg und Frieden, das Sie quasi zu Ihrem Thema machen wollten. Und da ist das BSW weit vorne bei den Forderungen, die Ukraine eben nicht länger mit Waffen zu beliefern. Kein Steuergeld mehr für Krieg, heißt Ihre Parole. Das klingt erstmal sympathisch, heißt aber auch, der Angreifer wird belohnt.
Schauen Sie, die Frage ist für mich an der Stelle, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir einen Krieg mitten in Europa haben, was schlimm genug ist. Und Sie haben es auch gerade in Ihrer Frage ja gesagt, der Angreifer ist bekannt, ist identifiziert. Es gibt niemanden, der das bestreitet und niemanden, der das toll findet. Wir müssen aber doch in Lösungen denken. Und die Lösung für uns ist, nicht jedes Mal weiter Waffen zu liefern und weitere Tote auf dem Schlachtfeld zu haben und nach 3 Jahren eine Situation geschaffen zu haben, wo viele Menschen auf beiden Seiten gestorben sind, wo die Ukraine nicht einen Schritt besser dasteht als vorher und wir nicht in Lösungen im Grunde genommen denken, wenn es nicht auch, was das BSW vor allem tut, endlich mal wieder in Diplomatie denken. Und Waffenlieferungen, immer weitere Waffenlieferungen, führt zu einer Eskalation des Krieges. Das kann keiner wollen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich zu einer Eskalation führt, wenn man beispielsweise ins Kalkül brächte, dass Russland an dieser Stelle noch nicht am Ende ist, was sozusagen das Hegemonialbestreben angeht. Was macht Sie so sicher, dass beispielsweise Putin und der russische Staat aufhören, und zwar genau da, wo die polnische Grenze anfängt, wo die Grenze zu den baltischen Staaten angeht? Das muss man ja auch ins Kalkül bringen und dann letztlich sagen, okay, wenn ich das ins Kalkül gebracht habe, dann kann ich erst entscheiden, ob auch im zweiten Schritt diese Waffenlieferungen sinnvoll sind oder nicht.
Na, da habe ich eine andere Auffassung, weil ich glaube, das wäre genau das Gegenteil. Wir würden den Krieg immer weiter eskalieren und ich kann doch nicht, aus meiner Sicht nicht argumentieren, lass uns das erst einmal austesten, ob es denn so wäre im Falle dessen. Meine Aufgabe ist es doch dafür zu sorgen, dass wir hier in Frieden leben. Und mein Wunsch ist es, in Frieden zu leben, auch mit Russland.
Das kann der Netteste nicht in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt.
Da haben Sie vollkommen recht. Und deswegen ist es aber ganz entscheidend zu sagen, wir haben noch eine andere Situation als die USA, als China, die wir immer herbeiziehen. Wir leben in Europa und wir brauchen ein Europa mit Russland und mit der Ukraine. Und wir müssen versuchen, das auch zu regeln. Und ich finde es sehr schade, dass es uns in den letzten 3 Jahren nie gelungen ist, aus europäischen Staaten heraus mal zu versuchen, eine Lösung zu finden. Wir haben Vorschläge gehabt aus Brasilien, wir haben Vorschläge gehabt aus China. Aber wir selbst kriegen es nicht hin. Und das finde ich sehr schade.
Und wir haben natürlich auch Diplomatie hinter verschlossenen Türen, über die wir beide jetzt nicht sprechen können. Offensichtlich war, dass Sie fordern, dass Nord Stream 1 tatsächlich mit Gas durchflutet wird wieder. Nord Stream 2 nie fertiggestellt, auch zusätzlich. Dabei hat Russland ja den Hahn zugedreht. Sie wollen also offensichtlich alles tun, damit Energie billiger wird. Auf der einen Seite, andere setzen da ein bisschen mehr auf Autonomie, auch energiewirtschaftliche Autonomie, auf erneuerbare Energien, E-Mobilität. Jetzt sind Sie zusätzlich aber auch noch für das Verbrenner, gegen das Verbrenner aus. Ab 2035 lesen wir. Und auch das Heizungsgesetz, da fragen wir uns, wie wollen Sie dem Klimawandel begegnen?
Also, das sind natürlich jetzt ganz viele Punkte, die Sie gerade zusammengebracht haben. Ich versuche es mal zunächst mal zu sagen, Sie haben vollkommen recht, wir brauchen wieder günstigere Energie. Das ist, glaube ich, das zentralste Thema. Sowohl für unsere Wirtschaft, wenn wir unsere Wirtschaft, und das ist ein ganz zentraler Punkt im Augenblick, wieder ankurbeln wollen, brauchen wir Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben mit diesen hohen Energiekosten keine tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist etwas sehr Zentrales. Und Sie sprechen von richtigen Dingen, von Klimaneutralität, von auch Umwelt. Wir machen im Augenblick, wir kaufen teuerstes Fracking-Gas über zig Umwege wieder ein, was kein bisschen uns in irgendeiner Art und Weise klimaneutraler macht. Im Gegenteil, es kostet uns noch viel mehr Geld. Und noch dazu ist es eben auch schmutziges Gas oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass das für mich zentrale Thema ist, dass wir über unsere Wirtschaft, über auch die Kostenreduzierung für jeden Haushalt, für jede Bürgerin, für jeden Bürger durch günstigere Gas- und Strompreise auch wieder dahin kommen können, ein anderes Bewusstsein für andere Dinge zu schaffen. Nur, wissen Sie, ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ein ganz kurzes Beispiel. Ja, es interessiert die Menschen vor allem erst einmal eins, dass ich eine Familie und meine Familie eben auch ausstatten kann mit den notwendigsten Dingen. Wenn ich aber selber merke, das kann ich nicht mehr, mache ich mir um Umwelt zunächst einmal weniger Gedanken.
Nur damit ich Sie richtig verstehe. Die AfD leugnet oder ignoriert den Klimawandel. Da gehen Sie mit oder nicht mit?
Um Gottes Willen. Also nochmal, wir alle wissen, dass es einen Klimawandel gibt. Und wir alle wissen auch, und das tut übrigens auch das BSW, wir müssen in erneuerbare Energie investieren. Wir wollen auch dahin gehen. Über Brückentechnologien. Wir sagen nur eines, wir müssen es nicht von heute auf morgen tun. Weil wir in einem Klimaenergie wird nicht in Deutschland gemacht. Wir sind ein Teil einer ganz globalen Klimasituation. Und ganz wesentlich ist zunächst einmal, das so zu tun, dass es alle akzeptieren. Und das Heizungsgesetz, das ist, Entschuldigung, bei allem Respekt, das ist noch nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein, es ist weniger. Es bringt aber die Leute wirtschaftlich an große Grenzen.
Also Arbeitsplätze und Wirtschaft auf Platz 1, Klimawandel nachfolgend.
Naja, am Ende ist es selbstverständlich etwas, was ineinander übergeht. Aber augenblicklich ist es so, dass wir seit 3 Jahren in einer Rezession stecken und wir selbstverständlich im stärksten und größten Land Europas darum bemüht sein müssen, ja, die Menschen wieder dahin zu bekommen, dass sie eben auch Themen wie Klimawandel dann wieder auch aus eigener Intention heraus behandeln wollen.
Mhm. Wollen wir mal einen ganz kurzen Sprung machen, und zwar einen ganz radikalen. Also Mitglieder, die uns namentlich gesagt haben, sie möchten nicht namentlich genannt werden, sagen, dass sie in einer Partei sind, die eigentlich den falschen Namen trägt. Das sei eigentlich zu royalistisch und das müsste kurz oder lang eigentlich geändert werden. Hätten Sie einen Vorschlag für einen anderen Parteinamen, der nicht ganz so klingt, als ob die Mitglieder in der Prätorianergarde sind?
Also selbstverständlich wird es so sein, das hat auch Sarah Wagenknecht übrigens immer schon gesagt, dass man jetzt im Augenblick das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, deshalb so benennt, weil natürlich viele mit ihr auch entsprechend etwas verbinden. Und ich finde das für einen Aufbau einer Partei, die es gerade ein Jahr gibt, wirklich sehr bemerkenswert und auch notwendig.
Sind Sie eigentlich gefragt worden, anders gefragt, was sind Sie denn eigentlich alles gefragt worden, um in der Partei Mitglied zu werden? Weil es gibt ja relativ wenig Parteimitglieder, 1200 an der Zahl auf der einen Seite, angemessen oder angesichts dessen, wie viele Leute Sie wählen, sind das sehr wenige. Sind Sie getestet worden auf Herz und Nieren?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin seit 15 Jahren...
Dürfen Sie oder können Sie nicht?
Das kann ich Ihnen schon so sagen. Sagen wir es mal so. Ich kann Ihnen zumindest sagen, was vielleicht mich dazu befähigt. Ich bin seit 15 Jahren kommunalpolitisch Fraktionsvorsitzender und war das auch vorher schon. Und ich sag mal, ich war zumindest dahingehend auch bekannt, weil unter anderem Sarah Wagenknecht oder auch andere ja auch vorher schon in der Linkspartei waren und man dort schon zusammengearbeitet hat. Und ich glaube, dass eben auch das wahrgenommen worden ist. Von daher schließt man sicherlich daraus, dass derjenige dann auch, wenn man das so lange macht, niemand ist, der in irgendeiner Art und Weise versuchen würde, andere Politik zu machen, als das, wofür wir stehen.
Ich werde den Teufel tun und jetzt mit Fußball-Analogien kommen. Das können Sie mit Sicherheit besser, aber es gab trotzdem einen sehr starken Anstoß im letzten Jahr. Sie sind tatsächlich bei den Landtagswahlen und bei der Europawahl sehr gut gestartet. Jetzt sieht es gerade momentan nicht so gut aus. Es könnte sein, dass Sie an der 5%-Hürde scheitern, sagen die Umfragen. Zumindest, das sind ja immer Momentaufnahmen. Warum ist eigentlich Ihr Einzug in den Bundestag jetzt ungewiss geworden? Was ist da passiert?
Na, es sagen nicht die Umfragen. Es gibt Umfragen, die das sagen. Es gibt aber auch die anderen
meisten
Umfragen. Okay. Wie gesagt.
Sendezeit.
Sendezeit, genau. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde erst einmal bemerkenswert, dass es eine Partei ein Jahr lang gibt und dass diese jetzt in der Lage ist, in den Deutschen Bundestag zu kommen. Und es wäre die erste, man muss das mal deutlich sagen, die erste Partei, die beim ersten Antritt tatsächlich in den Bundestag käme. Das ist keiner anderen bisher gelungen. Und von daher ist es, glaube ich, etwas sehr Normales. Und wir halten auch gerade mal fest, das ist für uns, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass es viele nicht freuen würde, wenn das BSW es eben schaffen würde.
Jetzt sind Sie sehr freundlich zu mir, aber an anderer Stelle ist Ihre Partei den Medien gegenüber deutlich kritischer. Sie haben ja tatsächlich auch Sarah Wagenknecht das getan und gesagt, also sie traut eigentlich den Umfragen nicht und auch die Medien würden sie kleinschreiben. Ernsthaft?
Schauen Sie, das Beispiel Europawahl. Da sind wir bei den entsprechenden Demoskopen am Freitag bei 4% gewesen und waren mal 6,2 am Sonntag. Mhm. Und ich sag mal, es ist ja zumindest auffällig, dass es anscheinend doch anders ist bei den Umfragen als dann tatsächlich im Ergebnis. Und deswegen kann man immer nur raten, es soll bitte jeder seine Stimme selbst abgeben, Gott sei Dank auch noch an dem Sonntag, am Wahlsonntag und sich nicht darauf verlassen, was möglicherweise irgendwelche Institute melden.
Dann sind wir bei einer letzten Frage, nämlich gesetzt den Fall, dass Sie es tatsächlich ins deutsche Parlament schaffen. Wie sieht denn das Jahr bzw. die Legislaturperiode nach 4 Jahren aus, wenn Sie mitgewirkt haben? Welchen Fußabdruck hinterlassen Sie in der nächsten Legislatur, wenn Sie drin sind?
Naja, vor allem hinterlassen wir, glaube ich, und das ist das Allerentscheidendste, wir hinterlassen wieder mehr Gerechtigkeit, wir hinterlassen wieder mehr Bildung und wir werden vor allem eines tun, wir werden unbequem sein, weil wir unsere Wahrheiten und unseren Anspruch auch haben, was Wahrheit betrifft, auch ins Parlament zu bringen. Das heißt, wieder was für die Menschen zu tun und auch für die Menschen da zu sein und vor allem eine wirkliche Alternative zu sein. Nicht eine, die auf mit vielen, zumindest in der Partei, mit Faschisten entsprechend durchsetzt ist. Und das Bündnis Sarah Wagenknecht bildet eine Alternative für die Menschen, die wirklich eine andere Politik wollen, die einen Politikwechsel wollen in diesem Land und die dafür auch einstehen, nicht immer weiter so zu machen wie in den letzten Jahren, nicht immer die gleichen Slogans zu hören im Wahlkampf und anschließend enttäuscht zu werden. Und das ist etwas, wofür wir stehen, wofür wir antreten und ich glaube, wofür es sich auch lohnen würde, das BSW zu wählen.
Ich habe jetzt in meinem kleinen Knopf im Ohr eine kleine Art Abpfiff. Vielen herzlichen Dank, das Spiel ist beendet. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen,
dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, Dankeschön. Herr
Runert. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.